Herzlich willkommen zum Schader-Podcast in guter Gesellschaft mit einer neuen Folge. Mein Name ist Stella Lorenz, ich bin wissenschaftliche Referentin hier in der Schader-Stiftung und ich hoste diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen
Benjamin Stehl. Hallo.
Wir haben heute einen Gast uns gegenüber sitzen. Herzlich willkommen, Dr. Eckhard Kriep.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
Eckhard Kriep ist seit Oktober 2023 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, kurz DGVN. Er ist auch Mitglied im Bundesvorstand der DGVN, schon seit 2001, schon seit einer ganzen Ecke, 25 Jahre, dieses Jahr also Jubiläum. Er hat Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert, hat promoviert in Politikwissenschaft und war in ganz verschiedenen Organisationen oder ganz verschiedenen Bereichen tätig, zum Beispiel im UN Department of Peacekeeping Operations in New York, bei der NATO in Brüssel, im Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Verteidigung, also eine irre Liste, die ich hier vor mir habe. Er war auch internationaler Wahlbeobachter für die EU und die OSZE, ist Lehrbeauftragter an der TU Darmstadt, wo ja auch wir in Darmstadt angesiedelt sind hier mit der Stiftung, und ist auch bei der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Außerdem ist er Gastdozent an der De Montfort University in Leicester und Mitglied im Academic Council on the United Nations System. Mit verschiedensten Schwerpunkten, unter anderem mit der UN-Friedenssicherung, dem Zusammenwirken der UN mit regionalen Organisationen. Und ich möchte fast sagen, das Thema könnte alles aktueller nicht sein. Da werden wir auf jeden Fall heute noch drauf zu sprechen kommen.
Ganz oben auf dem Schreibtisch. Zum Einstieg in den Podcast haben wir immer unsere erste Rubrik, die da lautet: Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch? Da wollen wir von unseren Gästen einmal erfahren, womit sie sich gerade beschäftigen, was sie gerade umtreibt, was da ganz oben aufliegt.
Also auf dem Schreibtisch liegt eine ganze Menge bei mir und ganz oben auf würde ich zwei Dinge nennen. Zum einen bin ich gerade dabei, eine Studienreise vorzubereiten, die wir im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen in diesem Jahr machen werden, Ende August, und zwar nach Kambodscha. Und ich bin gerade dabei, Gesprächspartner zusammenzusuchen, das Programm zusammenzustellen. Das wird ein einwöchiges Programm. Wir werden da Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft aus dem UN-System, von der Regierung und Entwicklungsprojekte und dergleichen dort treffen und also ein volles, rundes, vielseitiges Programm erleben. Und das stelle ich gerade zusammen und bin in den ersten Planungsschritten und das läuft ganz gut an. Und daneben bereite ich natürlich auch vor jetzt das Peacekeeping-Seminar, was ich im Sommersemester hier in Darmstadt an der TU wieder anbieten werde.
Also sehr abwechslungsreich kommt mir der Job vor. Wir haben gerade eben vorab schon kurz gesprochen, dass es mein Kollege auf dem Flur hatte mich gerade gefragt, wer ist denn jetzt bei euch zu Gast? Und ich habe gesagt, ja, Herr Dr. Eckhard Kriep von der DGVN. Und er meinte, die DGVN, was machen die? Und das würde ich jetzt auch ganz gerne wissen, weil ich glaube, so geht es einigen. Was ist die DGVN? Viele kennen die UN natürlich, die Vereinten Nationen, aber was macht die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen?
Ja, zunächst mal, die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen sind 2200 Mitglieder im Moment deutschlandweit. Wir sind organisiert in im Moment 8 Landesverbänden, sind also auch in der Fläche recht präsent mit unseren Mitgliedern und mit Veranstaltungen und so. Und wir verstehen uns als die zivilgesellschaftliche Stimme für die Vereinten Nationen in Deutschland. Das heißt, wir stehen hinter den Werten und Zielen, die die Vereinten Nationen verkörpern: Völkerverständigung, Menschenrechte, Nachhaltigkeit, Frieden und Sicherheit und so weiter. Und wir versuchen, über diese Aktivitäten und die Themen der Vereinten Nationen zu informieren in Deutschland gegenüber der interessierten Öffentlichkeit. Das machen wir in einer Vielzahl von Formaten, Veranstaltungsformaten, von Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Wochenendseminaren, Studienreisen, auch über viele Publikationswege. Wir haben eigene Publikationen, Print und Online und Social Media und wollen also auf die Art und Weise versuchen, die interessierte Öffentlichkeit zu erreichen in Deutschland. Darüber hinaus verstehen wir unsere Rolle auch so, dass wir die deutsche UN-Politik in einer konstruktiv-kritischen Weise begleiten. Das heißt, wir kommen mit Empfehlungskatalogen gegenüber der deutschen Bundesregierung auf den Markt, zum Beispiel vor Bundestagswahlen oder in der Phase von Koalitionsverhandlungen, um Punkte dort einzusteuern, die aus unserer Sicht wichtig sind, die Deutschland in den Vereinten Nationen auch einbringen könnte. Und insgesamt kann man vielleicht sagen, dass wir uns so als eine Art Kompetenzzentrum für die Vereinten Nationen in Deutschland verstehen. Das ist so in groben Zügen ein Überblick über die Aktivitäten der DGVN.
Super spannend und vor allem auch sehr, sehr prägnant auf den Punkt gebracht. aus meiner Sicht ergibt sich auch so ein bisschen die Frage daraus, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie beraten unter anderem die Bundesregierung. Wie eng arbeiten Sie denn aber mit den Vereinten Nationen zusammen? Also gibt es da einen direkten Austausch? Gibt es da einen Kontakt, einen regelmäßigen, wie so eine Art Jour-Fix zwischen der DGVN und den Vereinten Nationen?
Ja, das nicht. Aber wir haben in unserer Mitgliedschaft eine ganze Reihe von Personen, die selber entweder noch bei den Vereinten Nationen tätig sind oder tätig gewesen sind und einfach Beziehungen haben in das System hinein. Das heißt, auf dieser persönlichen Ebene läuft schon eine ganze Menge an Verbindungen, an Kontakten. Und wenn man mal eine Frage hat, eine Fachfrage oder jemanden gewinnen will als Experten, als Referenten oder ähnliches, dann ist das eine Möglichkeit. Aber wir nutzen auch die Möglichkeit, die uns geboten wird durch das Auswärtige Amt, das Bundesentwicklungsministerium und andere Institutionen, die selbst auch institutionell, also mit den Vereinten Nationen vernetzt, verbunden sind. Und über diese Kanäle können wir manchmal auch also durchaus hochrangige UN-Repräsentanten gewinnen. Mir fällt zum Beispiel ein, vor ein paar Jahren hatten wir Ban Ki-moon, den damaligen UN-Generalsekretär in Deutschland zu Gast. Und über diesen Kontakt, der dann in dem Falle durchs Auswärtige Amt hergestellt wurde, hatten wir die Möglichkeit, ihn zusammenzubringen mit 20, 30 jungen Menschen, die dann sich mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen ausgetauscht haben über Dinge, die sie bewegen, über Themen, die sie interessant finden. Und sowas ist also ein ungewöhnlicher Fall, aber er kommt vor. Aber wir haben also auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Kanälen haben wir Kontakte in das UN-System hinein, auch an die ständigen Vertretungen. Nicht? Deutschland hat ja eine ständige Vertretung bei den UN in New York, aber auch in Wien, in Genf. Und dort haben wir auch also Kontakte und können gegebenenfalls dann Fragen loswerden oder auch Dinge einfach erfragen und vielleicht für uns nutzbar machen. Ja.
Sehr spannend. Sie haben ja gemeint, dass Sie so eine Art ja, Vermittlungsfunktion auch übernehmen und Aufklärungsarbeit quasi betreiben darüber, was die Vereinten Nationen machen und Fragen auch theoretisch beantworten. Wie gehen Sie denn um mit Menschen, die vielleicht das Vertrauen verloren haben in die Vereinten Nationen? Weil ich habe also über meinen Instagram-Feed und so bekomme ich manchmal mit aus sehr interessanten Richtungen, dass da wirklich durchaus auch irgendwie eine Sorge darüber gibt, was können die Vereinten Nationen noch machen? Was für eine Rolle haben Sie da in der DGVN?
Also die Sorge teile ich auch. Im Moment ist es eine sehr, sehr kritische Situation. Wir haben geopolitisch erhebliche Konflikte. Die Vereinten Nationen, das ganze UN-System steht unter massivem Druck und zwar sowohl von außen durch die vielen Kriege, Konflikte, aber auch von innen heraus, weil einige Mitgliedsländer, auch wichtige Mitgliedsländer, ihren Verpflichtungen nach der UN-Charta nicht nachkommen. Es beginnt bei den Beitragszahlungen, die verpflichtend sind. Es geht aber auch weiter mit der Rolle des Sicherheitsrates, der blockiert ist, weil das Veto von dem einen oder anderen immer wieder eingebracht wird. Und es ist einfach ein aus meiner Sicht wirklich untragbarer Zustand, dass wesentliche Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen einfach von einigen Ländern über den Haufen geworfen werden und ignoriert werden. Und das führt natürlich zu einem großen Vertrauensverlust, auch zu einem Legitimitätsverlust. Und das Ansehen der Vereinten Nationen schwindet. Und sie werden ja auch bewusst, zum Beispiel durch einige Aktivitäten der amerikanischen Regierung, der jetzigen, an den Rand gedrängt und beiseite geschoben. Und das ist nicht akzeptabel. Und wenn Menschen das äußern, diese Sorge und dieses Unverständnis und auch diese Bitterkeit zum Teil, dann kann ich nur sagen, das ist ein sehr berechtigter Einwand. Und es sollte aber diejenigen, die davon überzeugt sind, dass die Werte, für die die Vereinten Nationen richtig sind, auch weiter dafür eintreten. Ja, das gilt für den Einzelnen und die Einzelne, aber das gilt auch für Staaten, für Regierungen. Und ich finde, gerade in einer solchen Situation ist es wichtig, dass man sich nicht verabschiedet von den Lehren, die man am Ende des Zweiten Weltkrieges gezogen hat, nämlich eine Organisation zu schaffen, die eine quasi universelle Mitgliedschaft hat heute. Ist ja fast die ganze Welt Mitglied bei den Vereinten Nationen. Und die auch ein Mandat hat, das globale Reichweite hat für Frieden und Sicherheit, für Menschenrechte und anderes. Und eine solche Lehre aus der Geschichte sollte man nicht über Bord werfen. Ich bin davon fest überzeugt, dass es gut ist, dass es diese Organisation gibt und dass man sie auch stärken sollte, so gut es eben möglich ist.
Bevor wir noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, habe ich noch eine persönliche oder semi-persönliche Frage. Wir haben ja schon öfter zusammengearbeitet hier in der Schader-Stiftung bei verschiedensten Projekten und ich habe immer wieder den Eindruck, Sie sind sehr... Sie sind einfach sehr, natürlich sehr in dem Thema drin und auch schon sehr lange. wie gesagt, auch seit 2001 schon im Mitglied des Bundesvorstands. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, bei der DGVN beizutreten? War das in Ihrer Familie schon immer ein Ding? Oder also ist das wie so ein Sportverein quasi, in dem man dann irgendwann eintritt? Oder wie lief das ab?
Nein, in der Familie war das überhaupt kein Ding. Übrigens gibt es die Vereinten Nationen, die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen seit 1952. Ja? Also damals in Baden-Württemberg gegründet, in Heidelberg, und seitdem immer weiter gewachsen und wächst auch weiter. Das ist auch gut so. Jeder kann übrigens Mitglied werden. Ob jung, ob alt, egal in welcher Region in Deutschland, jeder kann sich dort einbringen und beteiligen. Wie bin ich dazu gekommen? Meine Geschichte mit der DGVN beginnt in New York, denn ich war 3 Jahre bei den Vereinten Nationen in New York im Sekretariat dort in der Abteilung für die Friedensmission. Und diese Zeit hat mich sehr geprägt. Zum einen, weil dort Menschen einem über den Weg gelaufen sind, die man sonst nicht so aus der Nähe sieht, wie Kofi Annan oder wie mein damaliger Chef Manfred Eisele. Das sind unvergessliche Erfahrungen. Aber vor allen Dingen auch die Arbeitsatmosphäre. Ja, in unserem Büro waren zum Beispiel Menschen aus den Philippinen, aus Malaysia, aus Indonesien, aus Ägypten, aus Russland, aus Frankreich, aus Deutschland, aus den USA. Und dieses internationale Zusammenarbeiten jeden Tag an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, die es wert ist, sich dafür einzusetzen. Das hat mich sehr geprägt. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, habe ich gesagt, ich möchte dieses Kapitel Vereinte Nationen, ich möchte es einfach nicht schließen, weil es mir zu wichtig erschien. Und habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, in Deutschland irgendwo einen Zugang zu den Vereinten Nationen zu finden. Und dann bin ich damals in München auf die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen gestoßen. Da gibt es einen Landesverband in Bayern. Bin da mal zu Veranstaltungen hingegangen, hat mir gefallen, habe ich gesagt, da werde ich Mitglied. Und so begann meine Geschichte mit der DGVN.
Wahnsinn. Und heute Vorstand.
So ist es, ja.
Ja, sehr toll. Danke für den Einblick.
Der springende Punkt. Ja, Ihren inhaltlichen Fokus auf UN-Friedensmissionen und auch Fragen von Krieg und Frieden in der Gegenwart, den wollen wir jetzt in der nächsten Rubrik dem springenden Punkt nochmal vertiefen. Und zwar ist es ja so, dass bewaffnete Konflikte der Gegenwart eben durch zunehmend und vor allem auch durch zahlreiche Herausforderungen geprägt sind. Da Stichworte wie hybride Kriegsführung, Cyberkriegsführung und autonome Waffensysteme, aber eben auch eine komplexere Zusammenstellung von Konfliktakteuren, genauso wie geopolitische Verschiebungen, Sie hatten das ja schon angesprochen, und eben auch veränderte machtpolitische Verhältnisse. Die haben ja einen wesentlichen Einfluss mittlerweile auf Kriegsgeschehen auf der ganzen Welt. Welche dieser Herausforderungen betreffen auch die UN-Friedensmissionen maßgeblich und führen vor allem auch zu einer Veränderung dieser Mission? Was würden Sie sagen, was da vielleicht aktuell die maßgeblichsten Herausforderungen sind im Hinblick auf
das? Also das ist eine Mega-Frage. Ne? Ja. Die kann man eigentlich nicht so in einem Satz beantworten, weil Sie haben ja so viele Dimensionen schon angesprochen, die alle einwirken, ja. Und ich will mal versuchen, das so nach einzelnen Ebenen zu beantworten. Ja, die politische Ebene ist, glaube ich, die wichtigste. Und das heißt bei den Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, er erteilt die Mandate für die UN-Friedensmissionen. Da steht drin, was eine Mission darf und kann und soll. Dort ist der Einsatzraum beschrieben, die Umfangzahlen sind festgelegt und so weiter. Das ist der Sicherheitsrat. Und ohne ein solches Mandat kommt keine UN-Friedensmission zustande. Wichtig ist, dass bei der Mandatierung die Vereinten Nationen daran denken, dass man sich an veränderte Rahmenbedingungen auch anpassen muss. Ja, also wenn zum Beispiel verstärkt in einem Einsatzgebiet, in einem Krisenland, wo eine UN-Mission hin soll, wenn da verstärkt zum Beispiel Milizen oder Terroristen oder so ihr Unwesen treiben, dann muss ein Mandat natürlich sinnvollerweise angepasst sein auf diese Herausforderungen, zum Beispiel durch verstärkte Schutzmechanismen oder ähnliches. Ja. Betrifft die politische Ebene aber auch natürlich die Mitgliedstaaten. Denn bei den Vereinten Nationen ist es so, da steht keine UN-Friedenstruppe auf dem Hof, die man mal eben irgendwo hinschicken kann, sondern man muss die Mitgliedstaaten fragen, ob sie bereit sind, sich zu beteiligen. Und wir haben im Moment noch 11 solcher UN-Friedensmissionen weltweit eingesetzt mit etwa 70.000 Frauen und Männern, die da als Militär, als Polizei oder auch als zivile Expertinnen und Experten ihren Job machen. Aber diese nationalen Kontingente, wenn sie dann entsandt werden, die werden von Mitgliedsländern entsandt. Das heißt, die Regierung jedes Landes muss prüfen, ob sie sich beteiligen möchte. Und hier braucht es natürlich, wenn man glaubwürdig sein will als Vereinte Nationen, braucht man auch den Wunsch und den Willen der einzelnen Mitgliedsländer, einen Beitrag zu leisten. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Möglichkeiten. Nicht alle gleich, das wäre auch unsinnig. Aber auch auf dieser Ebene bedarf es also politischen Willens. Ja? Und dann, wenn wir in die operative Ebene einsteigen, dann ist es so, dass natürlich eine UN-Mission so ausgestattet sein muss und auch operativ fähig sein muss, so zu agieren, wie es die Rahmenbedingungen erfordern. In einem Krisenland wie beispielsweise Südsudan oder Kongo oder Libanon oder Zypern. Ja? Und da braucht es je nach situativer Gefahren- und Risikolage, braucht es da entsprechende Mittel. Das können Hubschrauber sein, die man braucht, um Verwundete oder Verletzte von A nach B zu fliegen. Das können Aufklärungsmittel sein wie Drohnen. Das können auch Cyberaktivitäten sein, wie beispielsweise Counter-Cyber-Instrumente. Also es ist sehr vielschichtig und man spricht deswegen auch von einem mehrdimensionalen UN-Peacekeeping oder einem multidimensionalen Peacekeeping. Das heißt, sehr viele verschiedene Dimensionen spielen da rein. Und das spiegelt sich dann auch in den Mandatsinhalten wieder. Ein Mandatsbestandteil zum Beispiel, der heute Standard geworden ist, ist der Schutz der Zivilbevölkerung. Ja, ist eine Lehre auch aus den großen Fehlschlägen in Ruanda und in Srebrenica. Und diese Lehre haben die Vereinten Nationen gezogen, der Sicherheitsrat, und heute ist es ein Standardelement für große UN-Friedensmissionen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber dafür braucht man Mittel, dafür braucht man Instrumente. Aber die allerwichtigste Ressource, und damit hatte ich eben, glaube ich, auch angefangen bei der Frage, die allerwichtigste Ressource ist wirklich der politische Willen, dass man dieses Instrument nutzen will. Und wenn man es nutzen will, dann muss man es auch unterstützen und befähigen, den Auftrag ausführen zu können, der im Mandat also niedergeschrieben ist.
Sie haben gerade schon das Stichwort angesprochen, Lehren ziehen, was ja in der Vergangenheit, wie Sie auch sagten, eben schon geschehen ist. Was glauben Sie denn, wie könnte man die UN-Friedensmissionen für die Zukunft sicher und gut aufstellen, dass die weiterhin noch einen guter Mechanismus oder einen guten Mechanismus darstellen können, um Frieden entweder zu sichern oder eben herbeizuführen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ist ja immer bei Fragen, die die Zukunft betreffen, sehr schwierig, sie zu beantworten. Ja, ja. Aber und gerade in der heutigen Zeit ist es schwierig, wenn wir sehen, wo sich überall sicherheitspolitisch, friedens- und sicherheitspolitisch relevante Entwicklungen im Nahen Osten, Ukraine, Kongo, man muss das ja gar nicht alles aufzählen, jeder weiß, um was es geht. In einem solchen globalen Szenario müssen die Vereinten Nationen grundsätzlich erstmal in die Lage versetzt werden, überhaupt als Akteur relevant zu sein. Und das geht damit los, dass die Mitgliedsländer die Vereinten Nationen nicht hängen lassen, sondern sie unterstützen. Auch mit ihren Instrumenten, die sie haben. Nicht nur im Bereich der Friedensmission, auch in der Menschenrechtsbeobachtung, in der nachhaltigen Entwicklung, in vielen anderen Dingen. Die Vereinten Nationen könnten hier vielleicht auch eine Lehre ziehen, was die Friedensmissionen betrifft, aus der Vergangenheit, indem man die Mandate verschlankt. Indem man nicht, man hat das mal Christmas Tree Mandate genannt, wo jeder noch eine Weihnachtskugel dranhängt mit noch einem neuen Auftrag. Und diese Diskussion läuft ja auch schon, ja, dass man versucht, eine UN-Friedensmission von ihren Mandaten her zu fokussieren auf 1, 2, 3 Kernaufgaben. Und dann ist die Frage, ob eben Jugend, Frieden und Sicherheit auch noch rein muss und Klimaschutz auch noch, oder ob man sagt, wir wollen vor allen Dingen hier Frieden und Sicherheit organisieren. Das wäre eine Möglichkeit. Das muss diskutiert werden. Und für all diese vielen Mandatsbestandteile gibt es gute Gründe, natürlich. Aber man muss es abwägen. Und ich glaube, es wäre eine Chance, die UN-Friedensmission glaubwürdiger zu machen, weil sie weniger, aber begrenzte und fokussierte Mandatsbestandteile dann auch ausführen können, als wenn man ihnen 20 oder 30 auch. Ich kann mich an Mandatsresolutionen erinnern aus dem Sicherheitsrat, 16 Seiten. Ja, wer soll das machen? Ja. Und das ist eben eine Sache, die man sich auch anschauen müsste. Aber eigentlich ist die Frage größer. Die Frage heißt, werden die Vereinten Nationen noch relevant sein in der Zukunft? Mhm. Und diese Frage bewegt uns im Moment. Und bei der Frage sind die Mitgliedsländer auch gefordert. Und wir versuchen eben auch im zivilgesellschaftlichen Bereich, das etwas voranzutreiben und immer wieder darauf zu drängen, dass die Vereinten Nationen nicht geschwächt, sondern erhalten und am besten noch gestärkt werden sollten.
Ja. Ja. Vielen Dank, sehr spannend.
Ja, wir sind schon fast am Ende von unserem Podcast angekommen. Ein bisschen was haben wir noch. Wir fragen unsere Gäste immer, wo sie sich am liebsten informieren über ihre Themen. Wir haben gerade vorab schon geklärt, Podcast-Erfahrung ist noch ausbaufähig.
Meine eigene hier.
Vielleicht hören Sie auch selber gerne Podcasts oder sind auf Instagram unterwegs und haben eine tolle Empfehlung für einen Kanal, wo man sich gut über die Themen der DGVN informieren kann oder eben einen DGVN-Podcast, ob es sowas gibt oder ob es da eine Empfehlung gibt, wie man tiefer in dieses Thema einsteigen kann.
Da gibt es sehr gute Empfehlungen. Beispielsweise hat die DGVN einen eigenen Podcast, der nennt sich UN Hörbar. Und da sind wunderbare Episoden in einer ganzen Bandbreite von Themen und da kann man mal reinhören und man wird dort auf eine verständliche Weise, nicht verwissenschaftlich, nicht vertheoretisiert, sondern sehr verständlich herangeführt an Themen der Vereinten Nationen. Wir hatten neulich was zum Beispiel zur Frage, wer wird der nächste Generalsekretär oder die nächste Generalsekretärin der Vereinten Nationen, denn die Amtszeit von Guterres läuft ja Ende 26 aus. Es gibt zur nachhaltigen Entwicklung, es gibt zu einzelnen Krisenländern, es gibt zu Grundsatzfragen der Vereinten Nationen, Reformen, Finanzierung. Zu all diesen Themen sind in verständlicher Weise in diesem DGVN-Podcast, UN hörbar, viele, viele Themen aufbereitet. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und ich selbst höre auch ganz gerne jetzt ein bisschen internationaler zum Beispiel etwas von der UN University. Das ist eine Art von Think Tank. Im Rahmen der Vereinten Nationen, die hat ihren Hauptsitz in Tokio, aber auch kleine Dependancen in Deutschland. Und die haben auch sowas wie einen Podcast oder eine Gesprächsserie, die nennt sich UNU, also UN University Conversation Series. Also eine Gesprächsserie, wo man eben Leute aus dem UN-System, aus sonstigen internationalen Bezügen befragt. Und das sind immer so 20, 30 Minuten Podcast und Gespräche und auch ganz informativ. Also das wären so zwei Sachen, die ich empfehlen würde, wenn es um die Vereinten Nationen und diese multinationalen Fragen geht.
Sehr gut, vielen Dank. Also kann man quasi, wenn man jetzt hier angefixt wurde durch unsere Folge, kann man direkt weiterhören und tiefer einsteigen in den beiden Empfehlungen.
Entweder oder. Zum Abschluss des Podcasts wollen wir mit Ihnen noch eine kleine Lightning Round machen. Wir stellen Ihnen jeweils zwei Optionen und Sie müssen sich für eins der beiden entscheiden, relativ schnell. Wichtige Information vorab, es gibt zwei Joker. Also Sie können bei allen Fragen, die wir Ihnen stellen, zwei Joker ziehen, falls Sie sich nicht entscheiden können.
Und Joker heißt dann nächste Frage, oder?
Genau, nächste Frage, beziehungsweise Sie müssen sich in dem Fall dann nicht entscheiden. Ich starte mal, und zwar morgens Nachrichten lesen oder abends informieren?
Morgens.
Multilateralismus oder nationale Interessen?
Ist kein Widerspruch. Es können auch nationale Interessen sein, den Multilateralismus zu stärken. Und dafür würde ich plädieren.
Sicherheitsrat oder Generalversammlung?
Beides hat seine Berechtigung, aber sie müssen richtig funktionieren, so wie es angedacht ist, so wie man es vielleicht auch optimieren könnte. Der Sicherheitsrat ist ein kleines Gremium mit 15 Mitgliedern, steht ständige mit Veto und nicht ständige ohne Veto. Die Generalversammlung hat den großen Vorteil, dass alle Mitgliedsländer der Vereinten Nationen dort Sitz und Stimme haben. Und die Generalversammlung kann erhebliche politische Wirkung entfalten. Das sollte man nicht unterschätzen.
Sind das schon unsere zwei Joker gewesen? Podiumsdiskussion oder Hintergrundgespräch?
Ja, beides, ne? Hängt von der Situation ab. Aber im Prinzip finde ich ein Hintergrundgespräch insofern charmant, weil man dort eben auch also vertraulich vielleicht bestimmte Dinge vermitteln kann, die man in der Öffentlichkeit aus bestimmten Gründen vielleicht nicht sagen kann oder darf oder will.
Okay. Diplomatie oder klare Kante?
Ich würde die Diplomatie vorziehen, aber das heißt nicht, dass man nicht klare Ziele und klare Positionen auch diplomatisch versuchen kann zu erreichen.
Das stimmt.
Also auch nicht unbedingt ein Widerspruch.
Optimist oder professioneller Realist?
Ich glaube, man muss schon realistisch sein, wenn man Dinge bewegen will. Das ist manchmal millimeterweise ja nur möglich. Aber einen Grundoptimismus möchte ich mir trotzdem nicht nehmen lassen.
Was kommt Ihnen näher? Bestehendes Reformieren oder Lösungen gänzlich neu denken?
Ich finde das unglaublich inspirierend, einfach kreativ mit einem weißen Blatt Papier anzufangen und neu zu denken. Dann ist man nicht vorgefertigt und festgelegt. Aber manchmal muss man das eine, manchmal muss man das andere machen.
Nationale Debatten oder internationale Perspektive?
Ich glaube, in der heutigen Welt kommen wir ohne internationale Perspektiven nicht mehr aus. Deswegen wäre da meine Präferenz.
Krisen als Gefahr oder als Chance?
Als Chance.
Geduld oder Dringlichkeit?
Geduld, auch wenn es manchmal sehr schwer fällt.
Zuhören oder überzeugen?
Ja, das sind ja unterschiedliche Positionen. Ne? Der eine hört zu, der andere
Wo sehen Sie sich eher?
Ich finde ehrlich gesagt beides wichtig, aber ich versuche auch gerne andere zu überzeugen von Dingen, von denen ich überzeugt bin.
New York oder Berlin?
Das sind hier ja wirklich schwierige Fragen. Aber dann sage ich mal New York.
Und noch eine Mini-Zusatzfrage, New York oder Darmstadt?
Also da muss ich jetzt natürlich Darmstadt sagen, weil sonst hätten wir dieses Gespräch nicht geführt.
Sehr gut. Vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Wir hatten vorhin ganz kurz darüber gesprochen, wie auf Sorgen und Ängste und so weiter reagiert werden kann. Und ich würde zum Abschluss gerne nochmal fragen, welche Hoffnungen möchten Sie denn den ZuhörerInnen mitgeben, die sich vielleicht Gedanken machen, eben über Frieden, über Gerechtigkeit und internationale Zusammenarbeit, über Themen, die einfach gerade in diesem UN-Kontext sehr präsent sind?
Also es gibt Hoffnung. Das ist die Botschaft, die ich gerne sagen möchte. Und zwar aus vielerlei Gründen. Zum einen gibt es viele Menschen, die im UN-System heute, seit vielen Jahren, an vielen Orten in dieser Welt sich einbringen mit ihrem ganzen Können, mit ihrem Herzen und mit ihren Möglichkeiten, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das sollte man wirklich nicht übersehen. Zum Zweiten gibt es eine übergroße Mehrzahl von Ländern auf dieser Welt, die ein System, wie es durch die Vereinten Nationen dargestellt wird, erhalten wollen. Ich würde mal schätzen, von den 193 Mitgliedsländern sind bestimmt 170, wenn nicht 180, der Auffassung, dass die Vereinten Nationen im Prinzip eine gute Institution sind, dass man sie einfach auch besser machen muss. Ja. Und ein drittes Zeichen, was eigentlich Hoffnung macht, ist, dass diejenigen, die die Vereinten Nationen im Moment unterminieren und also auch regelrecht schädigen, indem man andere Länder angreift, militärisch zum Beispiel, dass selbst diese Länder die Vereinten Nationen nutzen als Bühne, um ihre Position deutlich zu machen, wie wir das gesehen haben bei der letzten Vollversammlung der Generalversammlung im letzten Herbst. Das heißt, es gibt Hoffnung, aber die Herausforderungen sind unglaublich schwer. Und ich glaube, jeder an seiner Stelle, ob in der Politik, in der Diplomatie, bei der DGVN, ist aufgefordert, sich da einzubringen. Ich kann nur jeden auch ermutigen, der sich von solchen Themen angesprochen fühlt und vielleicht einen eigenen Beitrag leisten möchte, auch zur Diskussion, auch zum Austausch, einfach mal die DGVN sich etwas näher betrachten. Es gibt eine Homepage, es gibt Social-Media-Kanäle, es gibt viele Veranstaltungsangebote. Da kann man Menschen treffen, die so ähnlich ticken und die so ähnlich denken. Und gemeinsam sind wir alle stärker.
Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank. Damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Schön, dass das so gut geklappt hat. Toll, dass alle gesund und da waren. Ich danke vielmals. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr alle anderen Folgen, die bisher erschienen sind, anhören möchtet. Informationen über die Schader Stiftung und über das, was wir so machen, findet ihr auf Instagram, findet ihr bei LinkedIn, findet ihr auf unserer Homepage und eben auch im Schader Podcast in guter Gesellschaft. Und da hören wir uns auch ganz bald wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
In guter Gesellschaft ist der Podcast der Schader Stiftung. Moderation und Redaktion Stella Lorenz und Benjamin Stehl. Produktion Cedric Faust. Musik Maximilian Scheik-Youssef.